Audio.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von KFS Audio, dem Podcast des Kommunalpolitischen Forums Sachsen e.V. Mein Name ist Konrad Hilger, bei mir ist meine Aufnahmeleiterin Joan Zeiss und wir beide sind zu Gast bei Simone Lüttke in ihrem Büro bei Borna. Simone Lüttke, geboren 1971 in München, war von 2008 bis 2022 Bürgermeisterin der Stadt Borna und ist jetzt Geschäftsführerin des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Bornaer Land. Wir sitzen bei Simone im Büro, weil sie schon einen Beitrag mitgestaltet hat in unserer aktuellen Zeitschrift. Es geht um Städtepartnerschaften im Ernstfall, wie sich Städte unter die Arme greifen, wenn Not am Mann ist. Und wir springen gleich ins Geschehen. Februar 2022. Russland überfällt die Ukraine. Die Frontlinie geht zeitweise mitten durch die Kleinstadt Irpin bei Kiew, die infolge der Kampfhandlung bis heute zu etwa 70% zerstört ist. Und Simone, du bekommst mit einmal eine WhatsApp von einem befreundeten Ratsherrn in Irpin. Was ist da passiert? Erzähl mal.
Also wir hatten schon vorher sehr engen Kontakt. Der war auch schon im Brunner. Wir haben ihn ja in Irpin selber kennengelernt gehabt und der Krieg brach los. Und er hat dann bloß angefragt bei mir per WhatsApp, ob ich Personen von der Grenze abholen könnte. Also seine Freundin, noch eine Bekannte und deren Sohn. Ob wir halt helfen können und sie halt nach Brunner holen können.
Und was hast du dann da gemacht?
Na, ich war leider gerade früh auf meiner Hunderunde, weil das wirklich recht zeitig war. Das war um 6 Uhr früh. Ich bin dann gleich nach Hause, habe mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, Mensch du, wir müssen an die polnische Grenze fahren. Wir holen die einfach mit zu uns und alles Weitere sehen wir dann. Und der war sofort mit dabei.
Zu dem Zeitpunkt warst du ja Bürgermeisterin der Stadt. Und du hast jetzt diese Entscheidung sofort gefällt. Wie viel Prozent Simone Lüttke und wie viel Prozent Bürgermeisterin der Stadt Borna saßen dann da im Auto auf dem Weg?
Man kann schon sagen, halbe halbe. Auf der einen Seite ist das immer die menschliche Freundschaft, die man hat. Da überlegt man, glaube ich, nicht, wenn man sich sehr gut versteht und ein Hilferuf kommt, dann hilft man einfach. Und mir war aber schon bewusst, auch auf der ganzen Fahrt hin, dass da was auf uns zurollt, was wir gar nicht einschätzen können.
Warst du dann alleine unterwegs bis zur Grenze?
Nein, also mein Mann ist mitgekommen, weil es war ja nicht die deutsch-polnische Grenze, es war ja Polen-Ukraine. Das ist dann doch eine ganze Strecke Fahrt gewesen. Wir sind ja auch dann erst nachts angekommen, mussten die dann noch in den ersten Flüchtlingsheimen in Polen erstmal suchen, wo sind sie denn, weil wir kannten sie ja optisch nicht, weil die Männer durften da, oder sind da ja schon gar nicht über die Grenze gekommen. Aber wir haben es dann hinbekommen und konnten die drei einladen und haben sie einfach mitgenommen.
Als ihr wieder da wart, war das ja dann auch Bestandteil der lokalen, sogar der überregionalen Presse. Wie kamen die da drauf? Ich meine, du bist jetzt als Privatmensch dahin gefahren. Du wirst ja jetzt nicht gesagt haben, hey Leute, ich bin gerade an die Grenze gefahren.
Der Redakteur von der Leipziger Volkszeitung, mit dem waren wir oder sind wir enger befreundet. Und er rief sowieso an und wollte mal wissen, wie es in der Pin aussieht, ob wir irgendwelche Informationen haben. Und da haben wir das halt auf der Fahrt dann erzählt, wo wir gerade hinfahren, was wir vorhaben. Und mussten dann halt gucken, was kommt noch auf uns zu.
Nach dieser ersten Aktion der Fahrt an die polnische Grenze habt ihr dann später im Jahr noch mehr oder weniger unter dem Radar eine Art Hilfskonvoi nach Irpin organisiert. Wie ist es denn dazu gekommen?
Es war schon, also wir waren im engen Kontakt mit meinem Amtskollegen damals. Und es gab immer die Überlegung oder die Anfragen, was sie alles brauchen. Und per Post konnte man nur wirklich nichts schicken. Die selber konnten auch nicht groß an die Grenze kommen. Und dann haben wir Taschenlampen gekauft, haben von der Feuerwehr nochmal Kleidung mitgenommen, die auch ein bisschen wärmer, ein bisschen dicker ist. Haben die dann ins Auto gepackt und haben eigentlich nur auf den Anruf gewartet. So, jetzt ist es ein paar Tage etwas ruhiger, ihr könnt kommen. Und dann sind wir sofort ins Auto und sind los.
Direkt nach Irpin rein. In unserer neuen Ausgabe gibt es ein Foto. Dort stehst du vor einer zerstörten Brücke mitten in Irpin. Wie hat es auf dich gewirkt, mitten in einem Kriegsgebiet zu stehen?
Also ein mulmiges Gefühl hatten wir schon. Also man muss auch wissen, wir sind, also bis 22 Uhr durfte man sich auf den Straßen aufhalten. Wir sind natürlich nachts angekommen. Die Zeiten konnte man durch die polnische Grenze gar nicht einhalten. Wir mussten dann auf der Hauptstraße bleiben, mussten uns dann abholen lassen, dass vor uns, hinter uns mit Maschinengewehren schon mitgefahren wurde, falls irgendwas ist. Wir wussten ja auch nicht, liegen irgendwo Minen. Wir wussten ja gar nichts. Und dann ist das schon ein ganz komisches Gefühl, erstmal durch eine Stadt zu fahren, die man wirklich kennt, wo man die Leute auch kennt und die immer herzensgut sind, einen immer willkommen heißen. Und dann sieht man diese zerstörten Häuser, die Brücke. Also es ist, man kann eigentlich offen und ehrlich sagen, es war ein ganz mieses Gefühl.
gerade weil du sagst, man kennt sich, man kennt die Stadt, man kennt die Menschen. Seit wann sind denn Irpin und Borna eigentlich Städtepartnerinnen?
Das ist jetzt ganz schwierig, weil die Städtepartnerschaft, die ist 1976 geschlossen worden. Das ist, wenn man die deutsch-ukrainischen Städtepartnerschaften anguckt, die zweitälteste. Nur Leipzig ist älter. Und zu DDR-Zeiten hat das halt gut funktioniert. Da sind Kinder rübergefahren. Es liegt ja auch sehr nah an Tschernobyl. Also der Austausch war da schon da. Also Kuraufenthalte dann bei uns. Solche Sachen sind früher alles gemacht worden. Dann ist es nach der Wende leider eingeschlafen. Da ist dann gar nichts mehr passiert. Und ich habe das dann wieder aufleben lassen. Also ich hatte Besuch von zwei älteren Herren. Die sind dann mit mir auch das Goldene Buch der Stadt durchgegangen, bis wir die Einträge auch alle gefunden haben. Und dann haben wir angefangen, uns dann wirklich darum zu kümmern und uns zu melden. Und dann war es meines Wissens, so wie ich es in Erinnerung habe, 2012 kam die Einladung 110 Jahre Bestehen der Stadt Irpin. Mhm. Und da sind wir das erste Mal hingefahren. Da war ja noch ein anderes Regime, das war ja noch vor dem Maidan, vor den Geschehnissen. Aber auch da sind wir schon ganz herzlich empfangen worden. Mhm. Dann ist es leider wieder etwas eingeschlafen. Und als sich alles soweit dann wieder beruhigt hatte, haben wir den Kontakt wieder zum Rathaus aufgenommen. Der neue Oberbürgermeister konnte mit uns gar nichts anfangen.
Nach dem Euromaidan, nach 2014.
Ja, weil ja alles zerstört gewesen ist. Also man konnte auch keine Unterlagen mehr finden. Ja. Die haben wir dann zusammengestellt, haben die erstmal hingeschickt, dass sie sich damit befassen konnten. Naja, und dann seitdem haben wir uns dann jedes Jahr besucht, öfters.
In Irpin und auch in Borna?
Ja.
Austausch von Klassen, Schulklassen, Austausch von Verwaltung?
Klassen wollten wir machen. Also wir sind mit Lehrerschaft rübergefahren. Wir haben ein ganz tolles Feuerwehrprojekt hinbekommen. Wir haben es geschafft, eine freiwillige Feuerwehr zu gründen. Weil die ist in der Ukraine dem Militär zugeordnet.
Ah,
okay. Und dann gab es ein schönes Förderprojekt über Engagement Global. Dann durften immer zwei Gruppen zu uns kommen von freiwilligen Feuerwehr. Die haben dann bei uns auch Ausbildung alles schön durchlaufen, haben alles mitgemacht. Und eine Gruppe durfte dann immer für eine Woche dann von uns nach Irpin fahren.
Und so kam Irpin zu seiner freiwilligen Feuerwehr, neben der staatlich-militärischen.
Genau, und wir haben dann natürlich richtig Frauen alles aufgenommen und auch ausgebildet. Also das war ein ganz herzliches Verhältnis. Die haben das auch vor Ort akzeptiert. Also auch die Militärleute fanden das eigentlich ganz toll.
Schön, schön. Gab es denn in der Geschichte so mit Auf und Ab und Wellen eigentlich auch schon mal ähnliche Hilfeanfragen? Wenn wir jetzt über zum Beispiel die Feuerwehr reden, dass man dann sagte, vielleicht habt ihr noch ein altes Pumpenfahrzeug oder sowas?
Also in der Form von Irpin gar nicht. Wir haben zu Corona-Zeiten von der chinesischen Städtepartnerschaft, die wir ja haben, da haben wir auch zwei Städte, da kam damals die Anfrage wegen Masken.
Okay.
Und da haben wir natürlich von uns Masken rübergeschickt und als das dann bei uns eng wurde, konnten sie uns dann welche zurückschicken.
Tatsächlich.
Das war also auch ein schönes Erlebnis, war richtig schön.
Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Städte manchmal doch schneller handeln können als Staaten, im Rahmen dessen, was sie leisten können. In den Städtepartnerschaften, du hast gerade gesagt, es wurde eine Feuerwehr begründet. Gab es dann irgendwie auf Irpiner Seite besondere Einzelpersonen, die sich dem besonders angenommen haben und gesagt haben, ich brenne dafür, dass diese Städtepartnerschaft wieder auflebt, wie es die zwei älteren Herrschaften bei dir hier in Borna waren, mit denen du durch das Goldene Buch gegangen bist?
Also ich sage mir, als ich dann wirklich rübergefahren bin nach dem Maidan und wir uns so kennengelernt haben, der Draht zu dem damaligen Oberbürgermeister, der war sofort da. Wir haben uns so gut verstanden, wir schreiben uns auch heute noch WhatsApp-Nachrichten. Mhm. Er hält mich auch auf dem Laufenden, was jetzt wie aktuell gerade los ist, also auch wo es ganz schlimm war, kam immer von ihm Nachrichten. Wir wussten also wirklich immer, was passiert da gerade. Mhm. Und ich meine, es gibt schon einen Nachfolger, aber mit ihm ist es genauso. Mhm. Also er hat jetzt die Stadt besucht, klar war er im Rathaus, das ist auch alles in Ordnung. Danach war er dann bei mir, hat mich besucht.
Du hast also noch, auch wenn du nicht mehr Oberbürgermeisterin bist, sondern jetzt eine neue Verantwortung hast, Kontakt zu den Verwaltungsmenschen, zu den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern in Irpin. Was erzählen die gerade, jetzt im zweiten Jahr, wo es wieder in den Winter geht?
Also, dass die immer noch Angst haben, Bedenken haben, das ist klar, das verstehen wir auch. Aber die haben eine Aufbruchstimmung.
Ja.
Und sind wirklich dabei, ja, also auch wo wir da unten waren damals, wo wir den Kofferraum halt voll hatten, die Geschäfte sind geöffnet, die versuchen wirklich, sich selbst das Gefühl zu geben, es ist alles in Ordnung. Mhm. Und das ist für mich so ein innerlicher Mut, Ich weiß nicht, ob wir den hier aufbringen würden. Ich glaube, in der Form nicht.
Erpin liegt ja, das wird den meisten noch so bekannt sein, es war ja überall zu lesen, überall zu hören, etwas außerhalb von Kiew. Kiew selbst, so wie man liest, ist ja auch teilweise Ruhe, bis in den letzten Nächten wieder diese massiven Drohnenangriffe losgingen. Kiew selbst wird ja von einer starken Luftabwehr geschützt. Ist das auch über Erpin so? Hören die Leute wieder Drohnen und Raketen?
Das haben die ganze Zeit gehört, das hat eigentlich nie wirklich aufgehört. Wir haben es ja nur in der Form nicht mitgekriegt. Mhm. Oder die Medien haben sehr wenig berichtet. Mhm. Na, aber es kommen immer noch Sirenen und die kriegen das alles mit.
Und trotzdem dieser Mut, dieses sich nicht unterkriegen lassen, dieses Gefühl von Aufbruch, wie du es sagst.
Mhm. Und das ist halt der Punkt, den ich so bewundere. Ja. Wo nimmt man dann diesen Mut noch her?
Ja, ja. Wenn die Leute da rangehen, mit diesem Mut, mit dieser Geisteshaltung, so etwas wie einen neuen Anfang zu starten, was brauchen die gerade? Was benötigt man in Erpin?
Die haben eigentlich geschafft, das Gröbste wieder aufzubauen. Also wir konnten jetzt ein Förderprogramm auftun und können Trinkwasser und Abwasser pumpen. Mhm. Dass einfach solche Materialien auch vorhanden sind. Das war schwierig, das auf die Beine zu stellen, weil wir haben ja den Gegenpartner suchen müssen. Mhm. Dafür haben die auch eine Gesellschaft für Wasser, Abwasser. Aber dann die technischen Details zu übersetzen. Das war eine Riesenhürde. Also wir haben bei uns eine Ukrainerin beschäftigt, die hat dann versucht, das zu übersetzen. Aber bei technischen Bereichen ist es sehr schwierig.
Ja. Demnach, wenn du sagst, Pumpen für Wasser- und Abwasserversorgung, auch in dem, was du jetzt machst als Geschäftsführerin des Zweckverbandes, machst du nach Erpin, was du kannst.
Ja, selbstverständlich.
Toll. Auch wenn du eben jetzt nicht mehr im Rathaus selbst bist, du hast einen Amtsnachfolger nach der Bürgermeisterwahl 22 gehabt. Geht da die Hilfe von Partnerstadt zu Partnerstadt dennoch weiter?
Also in der Form, wie wir es gemacht haben, geht sie leider nicht mehr weiter. Mhm. Wir hatten auch ein sehr großes Banner am Rathaus aufgehangen, wo drauf stand so Solidarität Bonner Erpin. Mhm. Das ist am ersten Arbeitstag von ihm gleich mal abgehängt worden. Mhm. Die Ukrainerin, die wir eingestellt hatten, gerade zum Dolmetschen, weil wir haben ja nur von Erpin wirklich sehr viele geholt. Ja. Die Absprache gab es auch mit dem Landrat, dass wir also rausfallen bei diesen normalen öffentlichen Zuteilungen. Ja. Wir hatten auch von der Anzahl weit mehr hier in der Stadt, als wir hätten machen müssen. Und das ist alles so nicht mehr fortgeführt worden.
Ihr habt quasi zu deiner Zeit noch als Gemeinde, als Stadt über den Zuteilungsschlüssel freiwillig aufgenommen.
Wir hatten weit mehr. Wir haben aber die Hotels und Pensionen wirklich als Unterstützung gehabt. Wir haben damals Spenden gesammelt, nicht nur, sag ich mal, für die Übernachtung im Hotel, das hat die Gemeinde bezahlt, gab es aber einen Stadtratsbeschluss, die haben sich alle hinter mich gestellt, das war dann wirklich, Unterstützung war ja da. Mhm. Und wir haben den Vorteil gehabt, die sind wirklich angekommen, wir haben sie im Hotel untergebracht, haben dann angefangen, so schnell wie möglich eine Wohnung zu finden, vor allen Dingen, wer passt mit wem zusammen, wie gehören die überhaupt zusammen, weil es saßen oft Leute im Auto, die kannten sich zwar irgendwoher oder haben sich auf der Fahrt kennengelernt, aber familiär hätte man die nie eine Wohnung zusammenbringen können. Ja. Und als wir das immer so rausgefunden haben, haben wir halt geschafft, auch noch die Wohnung anzumieten und einzurichten. Aber das wäre ohne die Bevölkerung von Borna nicht gegangen. Ja.
Wie viele Menschen aus der Ukraine leben denn derzeit noch in Borna oder auch zu Höchstzeiten?
Also die aktuelle Anzahl habe ich selber gar nicht, also habe ich nicht mehr, weil auch von Erpin unheimlich viele nach Hause gegangen sind, um wieder aufzubauen. So viele aus Erpin sind jetzt gar nicht mehr hier. Also wir haben Ukrainer in der Stadt, ganz klar, aber das sind kaum noch welche aus Erpin.
Das sind die Leute, die dann mit dieser Geisteshaltung nach Hause gehen und sagen, jetzt baue ich mein Zuhause wieder auf.
Ja.
Wahnsinn. Du hast gerade die Stadtgesellschaft angesprochen. Ohne die wäre es nicht gegangen. Da gab es wohl dann im Stadtrat, in der Zivilgesellschaft Konsens, dass was dort geschieht ist ein Unrecht. Wir nehmen die Menschen, die davor fliehen, auf.
Ja, also ich habe die ganze Zeit über, als wir das aktiv betrieben haben, nicht ein böses Wort bekommen. Von keinem einzigen Bonner, der sich irgendwo mal negativ dazu geäußert hat. Die haben das eigentlich alle unterstützt.
Kannst du da einen Vergleich ziehen zu den Jahren 15, 16? War das anders?
Das war auf jeden Fall anders, weil diese persönlichen Beziehungen auch nicht da waren.
Ja.
Also wir haben ja einige Fahrten zur Grenze gemacht, die halt nicht mit dem Auto kommen konnten. Da ist die Feuerwehr gefahren, da sind auch Stadträte gefahren. Da sind Geschäftsführer gefahren, die dann gerade jetzt bei uns das Opel-Autohaus mit einem Mehrsitzer, dass die wirklich mehr Personen auch gleich mitbringen können. Das hätten wir als Verwaltung selber nie gekonnt.
Mhm.
Und dadurch haben sich auch schon wieder Freundschaften gebildet.
Ja.
Durch die Rückfahrt dann mit Händen und Füßen sich unterhalten. Also die haben alle geschwärmt und sind auch wirklich alle mehrfach gefahren. Kirchgemeinde hat sich genauso eingebracht. Das hatten wir eigentlich zu dieser anderen Asylzeit, wo da das große Problem war, überhaupt nicht.
Wie würdest du die Stimmung in der Stadt jetzt einschätzen?
Das ist die Stimmung, die wandelt sich langsam, weil es nicht so funktioniert, wie es gerne jeder möchte. Also auch für die Ukrainer, die wirklich gewillt sind, die finden keine Deutschkurse. Die können damit nicht arbeiten gehen.
Ja.
Weil, ich meine, wir sind ja auf der DDR-Seite, wo sehr viele noch Russisch gelernt haben, aber die aktuellen in der Schule ja nicht.
Ja.
Und den Ukrainern mit Russisch begegnen ist auch sehr schwierig.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Sie, gerade die aus Irpin, die können das alle noch und sie geben sich auch wirklich Mühe und sind ja auch gewillt. Aber in manchen Bereichen kann man halt nicht arbeiten. Also wir haben einige unterbringen können in Firmen, aber auch nur, wenn wirklich jemand da war, der Ukrainisch oder Russisch spricht.
Ja.
Jetzt, wir haben zum Beispiel einen Bauingenieur einer Tiefbaufirma.
Ja.
Der kann als Ingenieur definitiv nicht arbeiten, weil der unsere Gesetze gar nicht kennt. Ja, und das geht ja jeden Tag auf den Bau.
Ja, ja klar.
Na, also die sind so, dass sie eigentlich vom Staat nicht leben wollen. Und ich denke mal, das ist auch der Unterschied zu 2015-16.
Und dieser Frust auf der Seite der ukrainischen Menschen, die sagen, ich würde gerne, kann aber aus diesem und jenem Grund nicht. Siehst du da auch langsam einen Wandel in der Stimmung der deutschen Stadtgesellschaft, dass die dann halt sagt, warum sind die Leute denn immer noch hier, warum arbeiten die nicht? Kippt da gerade was?
Also was man so mitbekommt, das kippt schon, weil das Problem ist aber einfach, dass die Stadt keine Öffentlichkeitsarbeit macht und das auch nicht erklärt, wer ist denn jetzt hier, warum sind sie denn noch hier, was passiert denn hier gerade? Also wir haben wirklich, das klingt immer makaber, aber wenn ein Porsche Cayenne mit ukrainischem Kennzeichen zum Landratsamt fährt, um sich anzumelden, verstehen das die Menschen nicht. Dass die aber in ihrer Heimatstadt wirklich alles verloren haben, dass das Haus gar nicht mehr steht, das Geschäft gar nicht mehr steht, das weiß man ja nicht, weil man mit denen nicht mehr im Kontakt ist.
Ja.
Ja. Ja, also diese manche persönlichen Geschichten vielleicht doch nochmal rüberzubringen und sagen, was passiert hier gerade oder wer ist denn gerade hier, das erfolgt nicht mehr.
Wie ist es denn dann auch so mit Konflikten, die man ja auch den Medien entnehmen kann, die dann auch in Borna ausgetragen werden, wie der Fall eines jungen ukrainischen Sanitätssoldaten, der auf einen, letzten Endes einen tschechischen Bürger eingestochen hat?
Also wir haben damals gemeinsam mit der Sana-Klinik und natürlich dem Landratsamt 8 Soldaten holen können, die wirklich also schwerste Verletzungen hatten. Kein Bein, kein Arm, die Schädeldecke weg. Also die kamen wirklich liegend hier. Die Situation war ganz schlimm. Man konnte denen zwar medizinisch in der Sana-Klinik helfen, das steht außer Frage, aber menschlich nicht. Diese Erlebnisse, die im Krieg hatten, mit den Verletzungen dann als Folge, da hatten wir einfach keine Ärzte für da.
Ja.
Und klar haben die versucht, sich irgendwo hier einzuleben. Es war Alkohol im Spiel, das ist mir auch bekannt. Also ich kenne auch den Anwalt, der den Ukrainer vertreten hat. Man ist einfach nicht auf diesen seelischen Zustand eingegangen, wofür ich kein Verständnis habe. Weil ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn wir im Krieg wären, verlieren einen Arm oder ein Bein und werden dann nachts angegriffen oder bepöbelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich dann ein Schalter umgelegt hat. Nach meinem Kenntnisstand, das hatte mir jemand von der Zeitung erzählt, war das, der angegriffen wurde, kein Tscheche, es war wohl doch ein Russe. Aber das ist gerade im Verfahren, soll wieder aufgerollt werden oder man versucht es aktuell. Und da muss man, denke ich mal, schon Rücksicht drauf nehmen.
Ja, da machen sich ja Felder auf, die man jetzt auch im Zuge der Aufnahme von Geflüchteten aus anderen Ländern hat, denke ich, dass da die Infrastruktur eventuell doch langsam an Grenzen kommt. Also psychologische Betreuung in einem Flächenlandkreis wäre hier dringend geboten gewesen, ist wahrscheinlich eher mau oder nicht so ausreichend. Inwiefern ist denn all diese Solidarität mit Irpin, der Krieg in der Ukraine allgemein, überhaupt noch so präsent in der Stadtgesellschaft? Mal zum Beispiel, es muss letztes Jahr gewesen sein, da gab es bei euch ja diese Fotoaktion, diese Agentur Ostkreuz, wo großformatig Transparente von Bildern aus dem Krieg in Borna oder auch in anderen Partnerstädten Ukraines in Deutschland standen. Wie wurde das aufgenommen und wie ist das vielleicht heute noch in den Köpfen drin oder ist das im Zuge von, was sonst noch in der Welt passiert, ein wenig nach hinten gerutscht?
Das ist leider immer das Problem bei den Medien. Also das momentan ist halt Jerusalem-Palästina aktuell. Von der Ukraine hört man fast gar nichts mehr und dann vergessen das die Leute auch sehr schnell. Na, wenn man nicht persönlich damit zu tun hat oder Freundschaften oder enge Beziehungen dazu hat, da verdrängt man das, glaube ich. Also wir haben jetzt einen Verein gegründet, gerade was Feuerwehr betrifft, was die Lehrer betrifft. Das war im August. Nun muss man halt noch gucken mit Eintragen, allem, das ist alles noch am Laufen. Wo wir aber wirklich als Vereinsgrund drin haben, die Hilfe für Irpin und das auf allen Ebenen.
Wer sind denn da die Personen, die diesen Verein machen? Also sind das wieder, ich sag mal, etwas hochtragend, vielleicht die Honoration der Stadtgesellschaft, der Unternehmer, die Kirchgesellschaft, die Stadtpolitik?
Also aktuell ist es wirklich so, zum Beispiel die ehemalige Schulleiterin vom Gymnasium, dann Mitarbeiter von der Stadt Brunner, die mittlerweile gewechselt haben, die aber damals mit im Krisenstab waren. Denen ist das auch so ans Herz gewachsen, was zu tun. Meine Feuerwehr ist natürlich auch mit am Tisch. Meine Tochter ist Stadträtin, die ist auch mit am Tisch, weil die einfach das Thema auch bei uns halt so live miterlebt hat.
Ja.
Na, also ich denke mal, die wirklich diese privaten, persönlichen Kontakte haben, die wollen sich halt jetzt engagieren.
Ja.
Gucken, dass man die Fördermittel weiterhin bekommen kann, die ja der Bund dankenswerterweise zur Verfügung stellt. Und dass man da noch weiterhelfen kann. Und vor allen Dingen, wenn das alles vorbei ist, ganz normale Treffen wieder hat.
Unsere Zeitschrift, das Kommunalforum 7 Kommunen International, soll auch ein bisschen das Panoptikum aufmachen. Kommunen, egal wie klein sie sind, auch wenn sie mitten in Deutschland eigentlich nur Binnengrenzen zu anderen Gemeinden haben, sie alle sind im internationalen Raum verwickelt. Das Klassische ist halt die Wirtschaftsausschreibung, wenn ein Bauvorhaben oder eine Dienstleistung dann tatsächlich mal in einen anderen EU-Staat geht. Aber auch hier, Irpin, Borna, Kommunen können, wenn sie es identifizieren können, so konkret etwas tun. Aber sie müssen dafür auch ausgestattet sein.
Und das ist in der Regel immer das Problem. Also es gibt ja das kommt vom Bundesministerium, BMZ, die heißen Engagement Global, die wirklich unheimlich tolle Projekte auch fördern. Man muss sie einreichen. Die Förderquote ist bei 80-90% mittlerweile. Damit konnten wir unheimlich viel bewegen. Also wenn jetzt unser eins nach Irpin fährt, das Geld hat man dann irgendwo noch, aber andersrum war es halt nicht möglich. Und da hatten wir dieses Glück, dass wir mit reingefallen sind als Projekt und die Unterstützung bekommen haben finanziell, sodass diese Fahrten, die passiert sind, auch finanziert wurden. Das sind Sachen, die können Kommunen aktuell gar nicht mehr stemmen, weil man ja selber kein Geld mehr hat.
Ja.
Und da ist man auch zwingend auf diese Unterstützung angewiesen.
Ja.
Und ohne dem würde es niemals gehen.
Hat sich denn eigentlich seinerzeit die nächsthöhere Ebene von euch, der Landkreis, irgendwie zu dem Tun von Borna positioniert, das unterstützt oder zumindest gesagt, wir finden gut, was ihr da tut?
Also der Landrat hat vom ersten Moment an unserer Seite gestanden. Er hat das dann auch in seine Ämter durchgestellt, weil gerade wir haben, wenn wir die geholt haben, wir haben also immer die Reisepässe oder Geburtsurkunden bekommen, haben daraufhin eine Einladung ausgestellt als Stadt Borna, richtig Briefkopf, Siegel, alles drauf, dass die Leute, egal wo die über die Grenze kamen, wenn sie mit dem Auto selber unterwegs waren, immer gleich nachweisen konnten, wo wollen sie denn hin? Und das war prinzipiell immer alles mit dem Landrat abgesprochen. Die haben von uns die Listen bekommen, wir haben die ganzen Formulare für die Ukrainer ausgefüllt, also auf dem Stick elektronisch dann gleich übergeben, sodass wir diesen Papierkrieg oder diese Riesenschlangen, die sich dann teilweise gebildet haben, von Borna aus eben nicht hatten. Bei uns war alles geklärt, war alles gelöst. Man ist mit den fertigen Unterlagen in dem Ordner hin und hat dann die Familie mitgenommen und hat gesagt, hier, der Reihe nach, so sind sie abgeheftet, so können das sie bearbeiten. Und das rechne ich dem Landrat hoch an. Also ohne den hätten wir das auch nicht geschafft.
Im Grunde ja auch ein sehr schönes Beispiel, was alles geht, wenn es ein Bekenntnis von der Verwaltungsspitze geht.
Ja. Auf jeden Fall.
Wenn die dann halt top-down sagt, das ist die Marschlinie und da wird es lang gehen.
Also wir haben dann immer einmal einen Tag in der Woche nur für Brunner gehabt, wo wir unsere Unterlagen hinbringen konnten und dann alle gemeldet haben.
Und dann haben quasi die Stellen des Landratsamtes eben diesen Tag für Brunner alle ihrs dazu getan.
Alles dafür getan, ja.
Wahnsinn. Das sind wirklich auch Geschichten, die ich selbst schön finde, die mich selbst auch glücklich anfassen, weil man ja dann auch sagen kann, eine Kommunalverwaltung oder eine Kommune, eine Gebietskörperschaft tut etwas so Praktisches, Konkretes, dass das Leben von einzelnen Menschen verbessert. So, das würde ich halt auch wirklich gerne jedem Lokalpolitiker und Lokalpolitikerin, ich meine, wir sind vom KfS, wir sind ein Fanclub für Kommunalpolitik, gerne ins Stammbuch schreiben. Jedoch Seither hat sich ja auch, du hast es angesprochen, die, sag ich mal, die Haushaltslage von vielen Kommunen in ganz Sachsen eingetrübt. Also mein letzter Kenntnisstand war, dass über 150 immer noch keinen Haushalt für das Jahr, das laufende Jahr haben. Da werden ja dann auch die Spielräume kleiner im Bereich Freiwilliges. Da kann ich mir auch vorstellen, dass dann so eine, wie du es vorhin gesagt hast, dass die Stimmung dann auch in der Stadtgesellschaft kippen mag, wenn halt Spielräume der Kommunen kleiner werden, aber sie sehen dieses Beispiel, da fährt ein Cayenne vor. Und das dann, das ist aber, wo man ja trotzdem auch sagen muss, da sind ja eigentlich auch Freistaat Sachsen und Bund angehalten, für eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen zu sorgen.
Da muss man aber ganz ehrlich sein, dass das überhaupt nicht erfolgt. Ich sage mal, was wir hier als Stadt Brunner angestellt haben, das war freiwillig. Aber das ging auch wirklich nur, weil Stadtrat alle sich dahinter gestellt haben. Hätten wir jetzt den normalen Flüchtlingsstrom abgewartet, wie zu 2015/16, das ist gar nicht zu vergleichen gewesen.
Ja.
Da habe ich mich auch schon engagiert, habe auch immer versucht zu unterstützen. Da hatten wir auch einen ganz tollen, oder haben einen tollen Verein. Das ist Bon Courage, die da sehr viel in der Richtung machen. Na, aber das ist immer, wo ich mir denke, man kann im Rathaus sitzen und auf und niederspringen, da passiert gar nichts. Hm. Man braucht einfach die Bevölkerung dazu, den Stadtrat dazu, dass die jeden Schritt auch mitgehen.
Ja.
Und man muss viel Öffentlichkeitsarbeit leisten, damit die, die halt in der Politik nicht aktiv sind, einfach mitgenommen werden. Und das ist unheimlich schwer.
Ja. Nichtsdestotrotz dann aber auch in der Rückschau ein wirklich gelungenes Beispiel, was passiert, wenn eine Stadtpolitik, wenn eine Verwaltungsspitze zusammenarbeitet und eben dann doch die Stadtgesellschaft mitnimmt und die Stadt Borna dann ihre Partnerstadt Irpin in der dunkelsten Stunde beistand. Simone, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir waren sehr gerne bei dir und das letzte Wort hast du.
Ich möchte mich nochmal bedanken für die gute Zusammenarbeit heute. Es war wirklich schön.
Wunderbar.
KFS Audio.